Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an, 110. Wow, aber ein Stürmer. Ich begrüße erstmal die Yvonne. Hallo Yvonne.
Hallo Grobi.
Hallo Ralf.
Hallo Grobi.
Und heute mal ein bisschen länger. Hallo Inga.
Hallo.
Jetzt stell dich mal vor, weil es ist bei der vorletzten Sendung ein bisschen zu kurz gekommen. So ein bisschen, was machst du beruflich, für was interessierst du dich? Ich frage heute auch nicht, warum man beim Tagesspiegel, das mache ich nicht nochmal.
Das haben wir schon letztes Mal geklärt. Genau. Ja, ich bin Redakteurin in der Sportredaktion des Tagesspiegels. Ich mache dort ganz verschiedene Sportarten oder ich decke ganz verschiedene Sportarten ab. Volleyball zum Beispiel, manchmal auch Wasserball. Wir haben ja auch in Berlin Wasserball. Ja, und auch andere Sportarten. Und jetzt eben auch seit zwei Jahren ungefähr auch die Unionerinnen. Habe schon die Spiele an der Dörpfeldstraße mitbekommen und dann jetzt in der Alten Försterei und finde das total spannend und habe da Freude dran, das mitzuverfolgen und so journalistisch zu begleiten. Genau.
Warst du auch beim Pokal gegen Gütersloh?
Nee, die Auswärtsfahrten müssen wir noch mal ein bisschen gucken, wie wir die am besten covern, aber das ist dann der nächste Schritt. Aber jetzt bei der Zweitliga-Eröffnung war ich dabei in der Alten Försterei.
Also wir reden heute über den Pokal gegen Gütersloh, vielleicht so ein bisschen. War ja keiner von uns da?
Nee, aber gesehen haben wir es trotzdem irgendwie.
Mhm. Ja, wir waren bei 20 Jahre Fuma und haben da über Sky gesehen, weil Sky übertragen hat. Also ich habe ein bisschen vor der Woche gesponnen, dass ich es mir auf jeden Fall angucke. Es war eher wenig, was ich gesehen habe. Wir reden über Union gegen HSV und schlussendlich auch über Mainz gegen Union. Ja, wer will anfangen über den Pokal?
Na, also wie du schon gesagt hast, wir waren ja beim Fuma-Treffen, 20 Jahre Fuma, und genau gleichzeitig fand das Spiel statt, so dass Christoph dankenswerterweise, zwischen dir und mir saß, Grobi, der hat das Handy gehalten, wir haben dann zugehört und immer so aufs Handy gelinst und so, die meinten dann vorher, wenn was passiert, wenn ein Tor fällt, sagen sie es durch, haben sie aber nicht, also wir haben dann gerufen, als ein Tor fiel, und genau, und dann haben wir noch das Elfmeterschießen dann auch zusammengeguckt, da waren wir schon an den Stehplätzen, an den Stehtischen und so weiter, aber ja, also es war, wie Eileen Pöse auch vorher gesagt hat, ein ganz anderes Spiel als in der Saison davor natürlich in der Regionalliga, also da war es ja quasi fast langweilig, ne? Also ich meine, mit 5 Gegentoren die Saison abzuschließen ist ja schon ziemlich grandios. Und also nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, fand ich, sind die gut ins Spiel gekommen.
Na, die erste Halbzeit war schlecht.
Ja, also, aber es war ein Herantasten quasi, also, an die Qualität. Gütersloh ist ja auch ein Favorit in der Liga.
Muss man noch was ergänzen, bevor wir zum Spiel kommen. Das klingt immer so, wir waren bei 20 Jahre Fuma, da muss man dazu sagen, es war eine Rede, vorne wurde geredet. Und dann saßen, hat man gesehen, einige hatten ihre Handys auf dem Schoß und haben immer mal drauf geguckt, wie steht. Ich habe immer Grobi gefragt, steht es immer noch, wie steht's? Haben aber mehrere gemacht. Und das immer mit einem Blick. Und als dann die Veranstaltung vorbei war passenderweise das Elfmeterschießen, standen alle in Gruppen zusammen. Jeder hatte sein Handy da irgendwie platziert, aber bei jedem war eine andere Geschwindigkeit. Bei dem einen war das Tor schon gefallen, bei dem anderen war es noch gar nicht. Ging es noch ins Anlaufen und das war immer, die einen haben schon gejubelt, die anderen haben gedacht, na, was ist denn jetzt hier?
Der Audiostream war natürlich am schnellsten. Da hatten welche Audiostream an und die waren die schnellsten. Dann bei Katharina, das Handy war noch schneller als das von Christoph. Deshalb habe ich mich dann da mit hingestellt und um es wenigstens zu sehen.
Ich habe jedenfalls bei Christoph das 1-0 gesehen von Gütersloh und habe so gedacht, die Marie Schröder ist zwar schnell, aber die läuft keiner mit, das Ding klären wir. Ja. Sah aber Kara und Charlene nicht so gut aus bei.
Und da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass ich dachte, okay, die Mann, die Frauen haben einige Geschwindigkeitsnachteile. Also das sah schon irgendwie komisch aus. Ziemlich langsam. Also nicht langsam. Also wenn ich dagegen laufen würde, wäre ich, glaube ich, würde ich gerade anlaufen, da sind die schon am Ziel. Aber ich fand das in der Situation, hatte ich da, oh, guck an, die sind schnell. Unsere Damen sind, haben da Probleme, daher zu kommen.
Naja, das ist Tatsache athletisch bedingt, ne? Also ich kann mich erinnern, habe ich auch schon mal hier erzählt, dass mal die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen gegen eine U15-Juniorenmannschaft gespielt hat. Und das war nicht so gut für sie. Also es war Tatsache so, dass die Männer irgendwann begriffen haben, wenn wir lang und hoch spielen und lang und weit spielen, dann haben wir einfach den Vorteil, dass wir dann schneller sind und da kommt keiner von den Frauen mit. Und das ist dann auch nach hinten losgegangen, haben sie seitdem auch nicht mehr gemacht. Also jedenfalls nicht offiziell. Und ja, grundsätzlich ist natürlich, also auch beim 100-Meter-Sprint im Leichtathletikstadion erreichen die nicht eine 8,9. Nee. Das ist einfach nicht möglich. Mhm. Oder vielleicht irgendwann mal möglich.
Aber hängt wahrscheinlich auch vom Gegner ab, ne? Also ich fand beim HSV jetzt in der zweiten Liga zum Beispiel, da dachte ich erst, wow, die Spielerinnen vom HSV sind denen ja körperlich total überlegen auf den ersten Blick, und dann waren die Unionerinnen aber, fand ich, viel flinker, viel schneller und haben da so praktisch jeden Zweikampf eigentlich so für sich entscheiden können, ne? Und ich fand, da war der Eindruck wieder ein ganz anderer.
Das stimmt. Und dann haben wir in der 57. Minute in Thorsten Matuschka den Denkfreistoß gesehen von...
Ich habe es auch gesungen.
Mora Ito. Ja, ja.
Und bei Vorlage und auch Freistoß von Freundin von Leandra aus der vorletzten Sendung.
Nasi hat sie genannt.
Nasi,
ne?
Genau.
Atanasia, ja.
Mit beiden zusammengespielt in Amerika.
Und 2-1, so kurz vor Schluss... hatten wir dann eigentlich, oder 1-2, hatten wir eigentlich gedacht, oh, jetzt sind wir durch. Mhm. Ja, Freistoß von Atanasia und Eleni Marcou, Kopfball. Und dann kurz vor Schluss macht dann Gütersloh irgendwie auch nach Freistoß an die Latte irgendwie Kopfball. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber passiert. Aber im Elfmeterschießen stand bei Gütersloh die Null.
Ja, und da hat man einfach, finde ich, auch total gesehen, wie stark die trainiert haben, ne? Also als gerade frisch aufgestiegener Zweitligist, da überhaupt erstmal die 120 Minuten so stark durchzuhalten und dann noch Elfmeterschießen. Und ich finde, total würdigen muss man da auf jeden Fall auch die neue Torhüterin, ne? Die Kara Bösel, die da auch zwei, glaube ich, gehalten hat.
Ja.
Fand ich ja eh erstaunlich, dass sie von Eintracht Frankfurt zur Union gewechselt ist, also von einem Erstligisten zu einem frischen Zweitligisten. Sagt ja auch viel darüber aus, wie gut die Bedingungen da sind, dass da jemand Lust hat, hinzuwechseln.
Genau.
Ne? Und dass die das da so, also so geglänzt hat, da hat sich das ja schon jetzt quasi rentiert, die verpflichtet zu haben. Also irgendwie echt stark fand ich das.
Auch wie cool die Unionerinnen geblieben sind beim Elfmeterschießen und so und total fokussiert noch waren.
Ja, zumal du ja eigentlich, wenn du sehr zum Schluss dann noch den Ausgleich kriegst. Eigentlich bist du ja dann eher so...
geknickt ein bisschen und so, aber trotzdem war der Fokus voll da und die haben sich überhaupt nicht beirren lassen. Das war richtig cool. Also da war jeder richtig gut geschossen mit vollem Fokus darauf, dass der nicht haltbar sein soll und so. Und
stimmt.
Die zwei von Gütersloh waren halt, klar ist es mega cool, wie sie die gehalten hat, die waren aber dann auch nicht so mega platziert geschossen. Also der erste war, glaube ich, ziemlich schlecht. Und aber dass sie zu uns gekommen ist, fand ich damals auch total krass und richtig gut. Und das zeigt ja auch, welche Perspektive die auch bei Union sehen für ihre Zukunft. Mhm. Also dass es nicht irgendwie, die sind jetzt gerade aufgestiegen und mal sehen, was bei denen passiert, sondern wenn solche Spielerinnen kommen, dann weiß man auch, da steckt wirklich mehr dahinter und die sehen auch eine Zukunft für sich, dass sie sich da noch spielerisch weiterentwickeln können und dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein soll bei Union, der Aufstieg in die zweite Liga.
Weil Inga hatte ja neulich, du hattest ja ein Interview mit Aileen Pöse.
Genau.
Ich habe es nur auszugsweise, ich habe es gelesen, natürlich, klar, aber Social Media war ja auszugsweise auch vom Interview. Hat sie was dazu gesagt, wie man an solche, ich sag mal, erstklassige Spielerin rankommt?
Ja, ich hatte sie das gefragt, genau, und sie hat schon erzählt, dass einige Spielerinnen dann vor Ort richtig waren, sich das neue Trainingszentrum zum Beispiel angeschaut haben, dass das dann der ausschlaggebende Punkt war. Und eben diese professionellen Bedingungen, also dass sie dort davon leben können, das ist ja nicht bei allen Erstligisten gegeben. Und sie meinte, das war schon dann waren schon die überzeugenden Argumente, die zu bekommen. Und ich hatte mir auch in dem Zusammenhang mit unserem Social Media Dreh durfte ich im Training zuschauen von denen und auch da die Trainingsbedingungen, das ist schon bemerkenswert auf jeden Fall, unter welchen professionellen Bedingungen sie da trainieren und mit wie vielen Torwarttrainerinnen da auch die Kara Böse auf dem Feld war. Das war schon.
Aber da muss ich mal ringrätschen. Kara Bösel hat im Interview danach gesagt, war ihr erstes Elfmeterschießen, also so viel trainiert hat sie das nicht, also dafür für das erste Mal hervorragend, sowieso.
Stimmt, das hat sie ja nacherzählt. Ja.
Genau, und ich fand ja auch lustig, Dina Oschmann, wie sie sagt, ich bin nicht gut im Bandsitzen. Also sie hat nur Stärken, außer eine Schwäche.
Auf
der Bank sitzen.
Ja.
Ja, die haben es auch in den Interviews danach genauso gesehen wie wir gerade. Also, Athanasia hat gesagt, sie hat die Freischüsse vorher geübt und Fußball muss wehtun, irgendwie so. Ist okay, wenn es wehtut, keine Ahnung. Aber das hat jedenfalls dazu geführt, dass wir in der zweiten Runde sind und ein tolles Los bekommen haben.
Verdammt.
Am 8. September.
Ist ja schon terminiert, war für 16 Uhr?
16 Uhr.
16 Uhr am ersten Sonntag.
Spielfrei
für die Männer. Spielfreies Wochenende der Männer. Da kann die alte Försterei hoffentlich, ich bin leider im Urlaub.
Ich auch.
So, und dachte so, ja, voll gut gelegt den Urlaub. Länderspielpause, kein Fußball und so. Und dann.
Da gibt es keine Ausrede.
Nicht muss hinzugehen.
Genau. Ja. Und wenn man Christian richtig verstanden hat, hat er gesagt, wenn jeder, der heute da war beim HSV-Spiel, noch einen mitbringt, ist es voll. Da sollte das Ziel sein, ausverkauft.
Kann ich mich und meine Frau einfach so mitbringen, ohne dass ich jemanden frage, der mich mitnimmt?
Ja, aber ihr könnt ja noch jemanden mitnehmen.
Genau.
Weil ihr wart ja jetzt, also ihr wurdet ja gezählt mit euren...
Wurde gezählt, ja?
Na, ich denke, dass also die Dauerkarten werden ja als Zuschauerzahl mit reingezählt. Okay. Ich habe ja meinen Zettel gerade auf Arbeit liegen lassen, aber es waren ja irgendwas über 2000 Tagestickets, die schon bei der Pressekonferenz verkauft waren. Das waren ja, also jetzt sind wir ja schon beim Spiel gegen den HSV und ging direkt im ersten Spiel den Zweitligarekord mit Zuschauern aufgestellt. Das ist natürlich richtig, richtig, richtig cool. Und es war auch, also wir drei waren ja da, Grobi war in Mainz.
Ja, also die Männer haben nahezu zeitgleiche Spiel.
Ja.
Also jeder, der das bei Sky zu sehen wollte oder im Stadion in Mainz, der musste sich sozusagen irgendwo entscheiden.
Naja, das Spiel, also auf Sky konnte man schon danach sehen. Also,
ja, aber dann auf dem Handy, nicht zu Hause. Also das schaffen vielleicht Köpenicker gerade so, aber das wäre auch schon schwer geworden.
Also direkt noch schnell in die Abseitsfalle rennen, dann hätte man aber direkt ohne ein Gespräch nach Abpfiff und Stadionrunde.
Und das war ja auch wahrscheinlich in Berlin sehr warm.
Es war heiß.
Es war super heiß.
Ja.
Und das hat man dem Spiel auch angemerkt. Also der Frauen, weil es war ja quasi englische Woche, ne, mit am Dienstag Pokal in Gütersloh. Da muss man ja auch dann irgendwann nachts nach Hause. Es war ja spät. Und genau, und in der Aufstellung wurde ja ordentlich rotiert. Und also es war erst ein bisschen Tamtam, weil es war ja das Eröffnungsspiel. Das war mir vorher auch überhaupt nicht klar. So, dass es auch vorgezogen ist, war mir auch, also habe ich jetzt erst im Nachhinein mitbekommen, dass es ein vorgezogenes Spiel quasi war. Und ich hatte mich dann nur gewundert, was steht denn da rum? Ne? Da stand quasi diese Meisterschale oder was auch immer das ist. Und dann standen an den Ecken so außerhalb noch diese ganzen Fahnenträger. Und dann dachte ich so, was ist denn jetzt los? Und so. Und dann so, ist das das Eröffnungsspiel?
Okay.
Dann kamen die ganzen großen Fahnen aufs Spielfeld von jedem Verein in der zweiten Liga. Und dann weiß nicht, war das die Zweitliga-Hymne?
Das war die Zweitliga-Hymne.
Okay.
Ehrlich gesagt hatte ich nach dem Gütersloh-Spiel die Befürchtung, oh Gott, wenig Vorbereitungszeit, also wenig Regenerationszeit. Der HSV hatte zwei Tage mehr.
Hatte Eileen aber auch gesagt.
Ja, und das dachte ich, okay, dafür, dass man jetzt gerade erst in die Liga aufgestiegen ist und dann so ein Programm und dann kommen wir da in die alte Försterei. Ich meine, es war heiß, kann man ja so sagen. Wir haben noch geschrieben. Sie schrieb mir, wie ist es da in der Sonne? Ich sage, ich stehe im Schatten. Und da aber sie saß auf der Pressetribüne. War schon beeindruckend, was da mit dem zu sehen war beim aber ersten
wir,
Spiel.
Wir müssen noch zum Gütersloh-Spiel vielleicht erwähnen, dass bei 20 Jahre Fuma eigentlich der Präsident Dirk Zingler sich das nicht nehmen lassen hätte, auf dieser Veranstaltung zu sein. Aber weil die Frauen nicht gespielt haben, war er selbstverständlich
in Gütersloh.
In Gütersloh.
Mhm. Genau. Und konnte da nicht sprechen. Aber also wir standen am Anfang auch noch im Schatten, weil da haben wir mal wieder gemerkt, wir sind 13 Uhr Spiele gar nicht mehr gewöhnt. Also da ist man auch unten an der Mittellinie, zumindest im Sommer am Beginn, noch im Schatten. Die kam dann erst rum, die Sonne, und brezelte dann ordentlich. Und ja, das war, aber ich fand es, also dafür, dass es nur 5.000 Leute waren, im Gegensatz zu 22.000, war das ordentlich laut, auch bei der Hymne und bei allem. Also es war richtig, hat sich richtig gut angehört, auch das, die Aufstellung mit Fußballgöttin und allem und so, das hat schon ordentlich geschallt und ich fand das sehr stimmungsvoll für so einen Zweitliga-Auftakt. Und
aber,
ich meine,
aber es kann,
das waren ja auch zwei Knaller, ne? Also die haben, also Gütersloh und HSV sind ja quasi Mitfavoriten für den Aufstieg in die erste Liga und die beide innerhalb von
Mitfavoriten.
Ja, ich finde schon.
Drei.
Ja,
drei steigen auf.
Meppen, genau, es gibt drei Aufsteiger. Meppen ist, glaube ich, auch noch so in der Favoritenrolle und tatsächlich Nürnberg. Wird Union auch mitgehandelt und da zwei so eine Knaller gleich innerhalb von so kurzer Zeit zu haben, ist schon nicht ohne.
Nürnberg ist auf jeden Fall auch noch mit dabei bei den Favoriten. Die sind ja gerade abgestiegen und wollen eigentlich wieder rauf. Und ich fand auch, die Stimmung war total beeindruckend. Also es war unglaublich laut, auch dieses das Schlüsselklingeln zum Beispiel war wirklich laut dafür, dass es nur in Anführungsstrichen 5.600 waren. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass so in schwierigen Phasen das auch total wichtig war für die Spielerinnen. Man hat gemerkt, wie das so gepusht hat und das meinten sie ja auch im Nachhinein, dass gerade so mit der Hitze und das gerade so mit der Müdigkeit, mit dem K.O.-Sein noch aus Gütersloh, das auch total wichtig war, da so gepusht zu werden. Zeigt ja auch, wie wichtig das war, die Spiele da allgemein stattfinden zu lassen.
Obwohl sie scheinbar in den ersten 10 Minuten erschrocken waren, dass der HSV ja doch gesagt hat, okay, wir können ja vielleicht doch was mitnehmen.
Naja,
also die waren sehr körperlich in den ersten 10 Minuten.
Und ich wollte eigentlich reingrätschen vorhin.
Also.
Wenn die Sonne so geblendet hat, dann erklärt das, warum die Schiedsrichterin in der 7. Minute auf den Punkt gezeigt hat. Weil da war meines Erachtens, also ich habe es mir mehrmals angeguckt in den Highlights, ich habe da nicht gesehen, wo da eine Berührung war.
Also ich habe mir das nicht nochmal angeguckt, ich habe nur das Gewühl da gesehen und dachte so, ah ja, da war, also da kann man jetzt auch von der Mittellinie, wenn es da vorm Gästeblock passiert, nicht mehr sehen, ob da jetzt eine Berührung war oder nicht. Und
sie
wenn
ja,
du sagst.
Sie hat ja auch nicht gleich gepfiffen.
Ja.
Du hast gesehen, Rangelei, es fällt jemand, dachte, oh Scheiße, Elfmeter. Und da kam ja erstmal nichts und dann auf einmal kam der Pfiff.
Ja, aber die HSV, also da waren ja auch 120 Gästefans, die nicht in den Gästeblock durften und sich darüber arg beschwert haben, was ich, also auch verstehen kann, weil ihre Zaunfahne hing dann so ganz einsam am Gästeblock. Und wir hatten, der übliche Trommler bei den Frauen war leider nicht da, aber die HSV-Fans hatten Trommler mit dabei. Und dafür, dass, also sie haben sich dann so am Rand vom, also von der Tribüne zum Gästeblock waren die und ein Teil war unten und der Rest hat sich so ein bisschen verteilt. Und also dafür, dass das 120 waren, waren die ordentlich laut. Man hat die immer wieder richtig gehört und die haben auch sofort natürlich gebrüllt, also es war so ein bisschen so mit Ansage der Elfmeter gepfiffen, weil es genau bei denen passiert ist, also vor deren Nase und das ist ja manchmal, ne, also so, wenn du dann brüllst, so, ey, Schiri, und so, also ich, über die Schiedsrichterin können wir ja später nochmal
reden. Hattest du das gesehen? Irgendwie auf dem Monitor habt ihr ja nicht, ne?
Nee,
auch den gleichen Monitor. Blick wie wir.
Ja, ich habe nur den Protest laut gehört.
Naja, jedenfalls.
Ich habe dann nur gesagt, komm, du hast gerade diese Woche 2 gehalten, den hast du jetzt auch.
Leider nicht.
Leider nicht, aber der war auch wirklich gut geschossen.
Aber sie hatte die Ecke,
sie hatte die Ecke.
Dran.
Ja, aber das ist eben. Das war Ralf vorhin schon sagte, wenn das ein Schuss gewesen wäre, den wir, sag mal, vom Männerfußball gewohnt sind, aber auch da gibt es genau so eine Schüsse. Dann wäre der unhaltbar gewesen. Aber so war, nee, dann, Nee, anders.
Das war die Robin-Knoche-Gedenkecke.
Nein, wenn die Torwarte sind eben bei den Männern athletischer, also der war haltbar, aber es war eben relativ scharfe Chancen, jetzt habe ich einen völligen Denkfehler gehabt, dann ist es schwer, in die Ecke zu kommen, weil die Tore sind ja gleich groß.
Die sind gleich groß und genau. Sie hat natürlich auch einen Größenunterschied im Gegensatz zum männlichen Torwart, ne? Also es ist irgendwas noch in 1,70 groß, unsere Torfrau, und aber das ist nicht anscheinend nicht unüblich. Ich habe mir dann mal andere angeguckt. Also so, ich fand das erst, als sie gekommen ist, als sie verpflichtet wurde, habe ich so gedacht, so, was, so klein und so? Aber ich meine, die ist ja super stark, sprungstark und alles. Und,
Das ist die kleinste Torwartfrau bei uns.
Und aber also auch in dem Gütersloh-Spiel, was sie auch im Spiel alles so weggefischt hat und so, es war ja alles super. Und ja, aber es kann ja auch sein, dass es dann die paar Zentimeter sind, die einem genau für so einen Eckschuss dann fehlen, um da noch ranzukommen oder so.
Man muss dazu sagen, dass diese Schüsse, die in diese Seitennetze im Tor gezielt werden, unhaltbar sind. Das heißt, wenn ein Spieler dieses Seitennetz trifft, ist das für den Torwart eigentlich unmöglich, wenn der Schuss noch scharf genug ist, zum Ball zu halten. Er ist außerhalb jeglicher Reichweite.
1,50 Meter hoch muss er sein.
Naja, genau, aber gezielt auf diese Seitennetze. Also
zwischen 1,50 Meter und 2,44 Meter, wenn du da sozusagen neben den Pfosten einsteigst, dann hat der Torwart normalerweise keine Chance. Selbst der computeranimierte Torwart, der sozusagen in einer hundertstel Sekunde reagiert und den Schuss schon analysieren kann, kommt da nicht mehr ran.
Genau.
Ja. Dann hat sich in der 22. Minute Dina Oschmann gesagt, 25 Meter kann ich. Und konnte sie.
Aber richtig oben in den Dreiangel.
Ja. Aber da haben wir noch gesagt, spiel doch ab, dann lief doch noch jemand. Nee.
Es war so ein geiles Tor. Ja.
Das weiß ich.
War die Freude groß. Also.
Und 1-1. Und Katja hat gesagt, Dina kann ich schon lange. Und ich mache halt aus 10 Meter mehr.
Ja. Ja. Wie das so mit Geschwistern ist.
Ja. Aber da muss man sagen, das war ein klarer Torwartfehler. Die stand viel zu weit vom Tor.
Naja, aber das passiert überall. Also aus 35 Metern ist das kein Torwartfehler in dem Sinne. Also du rechnest nicht damit, du rechnest eher mit einem Spielaufbau, und war ja auch ein Spielaufbau, und bereitest dich vor, jemanden anzulaufen. Also nee, sehe ich anders. Das war einfach, das war Katja. Die hat gesagt, meine Zwillingsschwester hat jetzt hier aus 25 Metern geschossen. Ich zeige ihr mal, wie es richtig geht. Ja. Und ja.
Also die Torfrau vom HSV, die stand ziemlich oft weit draußen. Und nachdem das so gut geklappt hat, haben wir dann immer nur gebrüllt so, jetzt ist sie fast an der Mittellinie, schießt einfach.
Sie haben es noch mal probiert. Da kam noch mal so ein Schuss.
Das hat Tradition beim HSV, glaube ich. Die haben schon immer Torwarte gehabt, die ziemlich weit draußen gespielt haben. Kann ich mich erinnern.
Bei den Männern. Ja, aber es war die ersten Minuten, die erste Viertelstunde. Da habe ich schon echt Bedenken gehabt. Dachte, wenn die das so weiter durchziehen, die Hamburger, dann sehen wir, wird das ein enges Spiel. Aber unsere haben sich ja dann wirklich gefangen. Das war ja dann, wo ich dachte, technisch weitaus besser als die Hamburger. Also was da so die Einzelspielerin, die teilweise Slalomläufe durch die Hamburger gemacht. Ich habe mir jetzt mal die Statistik angeguckt. Vom Ballbesitz her war Hamburg mit über 50% vorne. Aber technisch und körperlich fand ich unsere Damen nach den ersten 10 Minuten um Längen besser.
Was ich auch richtig cool fand, war so ganz oft, wie sie den Hamburgern den Ball quasi abgeluchst haben und so, ne? Einfach stehen geblieben sind. Die kamen dann mit dem Ball auf sie zu. Und dann war es nicht, ich hau dich jetzt um, sondern die hatte dann auf einmal den Ball am Fuß und hat ihn dann weitergespielt. Also es war sehr beeindruckend. Und
das war total clever, ja, fand ich auch. Ja, und auch so das Kombinationsspiel, das war schon wirklich sehr gelungen. Und ich hatte auch das Gefühl, nach dem ersten Union-Tor, war dann auch so ein bisschen der Knoten geplatzt. Also ich fand auch so, am Anfang mussten sie sich so ein bisschen erstmal reinfinden. Ne? Aber dann gerade so nach dem ersten Tor bis zum Ende der ersten Halbzeit, da haben die auf jeden Fall dominiert.
Hätten sie auch noch einen Deckel drauf machen können.
Ja, ging ja noch ein Ball an eine Latte.
Ja, war echt schade.
Das meinte ja Eileen Pöse auch danach, dass obwohl man ja eigentlich sagen könnte, bei einem Aufsteiger überhaupt einen Punkt gegen den HSV, der letzte Saison auf Platz 4 am Ende war, einen Punkt zu holen, ist ja eigentlich eine starke Leistung. Aber sie meinte auch, nach der Dominanz in der ersten Halbzeit hat sich so ein bisschen wie eine Niederlage angefühlt, weil man eigentlich, wie du gesagt hast, den Deckel hätte zumachen sollen. Ja. Aber ich finde trotzdem für das erste Spiel in der zweiten Liga, voll für gut. So einen starken Gegner.
Hätten wir alle vorher unterschrieben. Mhm. Also so, es also, war halt nur schade, dass sie sich nicht noch für diese mega erste Halbzeit noch richtig belohnt haben.
Interessant war auch, dass er dazu gesagt hat, sie hat heute gesehen, dass sie ein Spiel bestimmen können.
Ja.
Ja.
Ja, ja, und das ist ja eine wichtige Erfahrung. Also ich sag mal, gegen Gütersloh, Auswärtsmannschaft ist immer schwerer und wahrscheinlich auch irgendwo lässt man den Gegner erstmal kommen. Aber sie haben ja bewiesen, dass sie das auch können und dass sie auch mithalten und beziehungsweise gut mithalten. Und ja, genau, 2 verlorene Punkte und das nach dem Dienstag 120 Minuten. Mhm.
Und die Nerven bewahren, ne? Also man darf auch nicht vergessen, dass letzte Saison war es ja eigentlich nie, dass sie mal im Rückstand waren oder irgendwie so ein bisschen ins, ne, und die Nerven unter Druck standen, genau einmal. Mhm. Aber das ist ja auch, also wie sie die Nerven in Gütersloh bewahrt haben und jetzt, als sie ja am Anfang nur so schnell diesen Elfmeter da kassiert haben, also das ist schon auch psychologisch stark. Aber sie hatten ja auch eine Psychologin in der Vorbereitung, die da die Unterstützung gegeben hat.
Echt? Mit Psychologin?
Ja, ich hatte mit Aline Pöse über das Trainingslager gesprochen und da meinte sie, sie waren nur 2 auf dem Trainingsplatz, aber haben dafür sehr viel Zeit in das mentale Training und in den Teamzusammenhalt und so weiter gesteckt.
Ja, ist doch sehr gut.
Mit einer Psychologin.
Ja, und dann wollen wir noch die 2-2 besprechen. Also, er hat den Ball nicht wegbekommen, die Kara.
Ja.
Ja, und dann staubt die, wie heißt er, wie will dann Kardesler?
Ja, so ein richtiges blödes Abstaubertor. Mhm. Also so, ja, also super ärgerlich, aber da haben ja auch die Kräfte schon merkbar nachgelassen, also wahrscheinlich durch das Dienstagsspiel und diese Hitze. Man muss aber dazu sagen, die mit Krämpfen auf dem Rasen lagen, waren die Hamburgerinnen und nicht die Unionerinnen. Also so, das war schon, da dachte ich so, ah ja, cool, so da ist doch genügend Konstitutionen und so und Konditionen.
Na, Eileen hat ja auch 3 neue Leute zur Halbzeit gebracht. Also die hat ja die Oschmanns auch runtergenommen und hat ihnen gesagt, Bank ist auch drum, ein Schwein ist gut.
Hat sie beide runtergenommen?
Nur Dina, dachte ich.
Ja. Sie hat nur eine von den Oschmanns runtergenommen.
Und Sarah.
Nee, Katja ist
Katja
ist Steinhardt gekommen. Und für Dina ist
Dina hat sich verletzt.
Dina hat sich verletzt, ja.
Aber kannst du kommen.
Hm. Okay, ist mir entgangen.
Dina hat sich verletzt. Hoffentlich ist nichts Schlimmes.
Nee, da gab es, glaube ich, recht schnell eine Entwarnung danach.
Okay.
Die war wahrscheinlich einfach fertig von dem 120 Minuten und von dem Spiel dann.
Und von der Schiedsrichterin.
Ja, das war wirklich, also um dann nochmal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen. Also man hat halt die Linie vermisst, ne? Wie man das so schön sagt. Also das ist ja total in Ordnung. Wenn man pingelig ist im Foulpfeifen und so, dann muss man das aber sehr ausgeglichen tun. So. Und ich sag mal so, das ganze Stadion war der Meinung, so spätestens beim 3. ausgebliebenen Pfiff gegen den HSV wurde sehr laut mit Schieber und Heutzer und wirklich auch nach Abpfiff noch richtig, richtig krass. Das ganze Stadion war sich einig, dass also um uns herum wurde immer nur gebrüllt, du hast so einen Tippschein und so. Und ja,
haben Osman eine Schwester?
Ja, es war sehr, also ich fand's wirklich, mir hat die Linie gefehlt, ne? Also man stand da wirklich mit Unverständnis davor, so wie, man konnte die Sachen, die sie gepfiffen hat, alle pfeifen, aber dann hätte man das halt viel ausgeglichener machen müssen und ja.
Es war eine stellenweise Situation, da wird eine Unionerin gefault, es kommt kein Pfiff, das Spiel geht ein paar Sekunden weiter und dann pfeift sie das vorher an der Hamburgerin. Mhm. Und du sagst, warum hast du nicht das vorher gepfiffen? Das war da viel faulwürdiger. Mhm. Also sie hat ja nachher zum Schluss nach jeweils 2 gelbe Karten verteilt. Ich glaube, da war der Druck dann ein bisschen zu groß am Ende. Aber,
ja, es war auch teilweise, dass sie es gab einen Foul an der Unionerin, sie hat Vorteil laufen lassen, was ja total in Ordnung ist. Dann gab es das nächste taktische Foul, ne, im Spielaufbau, hat sie wieder weiterlaufen lassen und das letzte war dann so, ja, du. Also dann kam das nächste Foul und dann ist nichts bei rausgekommen. Also es war so.
Wie hast du das gesehen? Du bist ja vielleicht ein bisschen objektiver als die Fanbrille.
Ja, ich habe ja danach von Ralf gleich die Nachricht bekommen, der sich darüber aufgeregt hat. Ich fand halt irgendwie auch krass, so die Stimmung, die dadurch entstanden ist. Ne? Also ich habe dann so, mein erster Gedanke war auch irgendwie schade nach dem Spiel, dass dann das auch so das ist, was hängen geblieben ist, weil ich habe mich dann erinnert, bei dem Relegationsspiel letzte Saison, da war das ja total schön, dass nach dem Spiel noch auch die aus Hennstedt-Ulzburg auch ein bisschen die Atmosphäre genießen konnten und dass es irgendwie so eine einfach eine gute Stimmung danach war. Und zwar ist irgendwie, fand ich auch einfach schade, dass durch diese Schiedsrichterleistung, durch den Unmut über die Schiedsrichterleistung, dass dann so das war, was, wie du gerade beschrieben hast, ne, danach so mit den Slogans da skandiert wurde. Also auf vielen Ebenen irgendwie. Prost. ja, schade. Was ich übrigens ganz lustig fand nach Abpfiff, es wurde ja dann einmal laut von Christian Arbeit einmal laut gesagt, also genau im Stadion, jetzt, ach übrigens, die Frauen sind nicht die einzigen, die heute spielen, die Männer spielen auch noch. Und ich musste da so ein bisschen lachen, weil ich erinnere mich noch, dass vor einem Jahr wurden immer die Spiele der Männer genutzt, um irgendwie Aufmerksamkeit für die Frauen herzustellen, um irgendwie nochmal hervorzuheben, wie die in der Dörpfeldstraße gespielt haben. Und das fand ich irgendwie lustig. Also es war irgendwie so ein Full-Circle-Moment, dass jetzt sozusagen, wenn man es ein bisschen breiter fasst, die bei den Frauenspielen auf die Herrenspiele, die auch noch am gleichen Tag sind, hingewiesen wird.
Also ich fand diesen Spieltag, ich fand den Spieltag nicht nur, es war nicht nur ein Spieltag, es war ein Fußballfest, weil du kamst hin, du hattest Platz, du konntest dir ein Bier holen, du konntest dich wieder hinstellen, du konntest erzählen, du konntest wieder gehen, du konntest auf Toilette gehen. Es gab keinerlei Problem, du konntest Fußball gucken, du konntest dich unterhalten. Union-Programm halt. Und das ist ja, dieser Spaß ist ja manchmal bei den Männern nicht ganz so gegeben. Wenn du dann einmal dann in deinem Block stehst, stehst du da, einmal rausgehen heißt, du kommst erst zur Halbzeit wieder rein. Es sei denn, du benutzt die Ellbogen oder man steht an der Mittellinie. Obwohl bei euch ist da unten auch mal ziemlich voll.
Oder man kennt den Weg.
Also oder bei uns ist rausgehen, ich gehe halt nicht raus. Nee. Also
bei mir
also
wissen sie, wo ich stehe und da machen. Die wissen ja, dass ich ihnen nicht Platz wegnehme.
Nee, und das war das Schöne. Es war einfach ein schönes Fußballfest, es war ein schönes Spiel. Und man konnte es einfach genießen. Und auch die Uhrzeit war attraktiv. Also nach 13 Uhr.
Das ist ja das Stichwort. Geil. Am 1. September beim Drachenboot um 14 Uhr spielen wir in Nürnberg.
Ich wollte noch was anderes sagen, weil Inga auf Christian zu sprechen kam. Christian war ja erstaunlicherweise da, weil sonst fährt er ja mit den Herren als Kommunikationschef immer auswärts auch. Und er hat quasi den Staffelstab übergeben an den Stadionsprecher für die Frauen.
Felix
heißt er. Ja. Und genau, also.
Wie fandet ihr ihn?
Er muss noch ein bisschen üben.
Mit den Namen hatte er am Anfang Schwierigkeiten.
Ja, er hatte mit den Namen ein bisschen Schwierigkeiten und dieses ein bisschen druckvoller und akzentuierter Sprechen, also es war manchmal, hat man einfach nicht verstanden, was er sagen wollte. Da war er zu schnell und nicht ausdrucksstark genug, aber da kann man sich reinfinden. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie Christian angefangen hat oder so und wie sich das da angehört hat, aber ja, also soll er seine Zeit bekommen, aber hat er ein gutes Vorbild und das kann man ja auch lernen, so zu sprechen, also anders zu sprechen, dass es sich auch über einen Lautsprecher gut anhört und dass man alles versteht.
Aber eigentlich hatten doch die Frauen in der Dörfeldstraße einen Stadionsprecher. Ich meine, vielleicht hat ihm das Bitte-Danke immer dann doch.
Das möchte ich bitte nicht, dass das kultiviert wird.
Nee, also, das hat ihm vielleicht dann den Job, in Anführungsstrichen den Job gekostet. War ja auch der kurze Ausrutscher beim Spiel gegen, ich weiß nicht mehr, da hatte er auch diese Aufstellung und dann hatte dann gab es den Ruf und dann hatte er Danke. Nicht noch, auch das noch im Stadion.
Das hattest du ja in Mainz, Grobi. Bitte Danke.
Ja, aber noch nicht ganz, weil ich wollte noch erwähnen, bevor du noch, noch was sagen wolltest, dass wir am 15. zu Hause gegen den SV Weidenberg spielen. Und das heißt also, das ist der Tag nach dem Bundesligaspiel des Kinds, also nach diesem Aufeinandertreffen in Leipzig, dann kann ja auch die Altförsterei voll sein. Also ich werde nicht nach Leipzig fahren.
Ich kann auch ich mach da das nicht mehr. Ich kann weder das eine noch das andere tun, aber...
Ja, ist okay, aber ich kann es. Hm. Ich kann das andere tun. Und bevor wir zu Mainz kommen, würde ich gerne die Frauen komplett abarbeiten, weil Inga ja bestimmt auch weiß, dass es in den USA keinen Draft mehr gibt und dass es einen Mindestlohn gibt. Und zwar von 48.500 momentan, der bis 2030 auf $82.500 angehoben werden soll, monatlich und...
Monatlich.
Jährlich. Oder? Oder monatlich? Echt? Dann ist krass.
Das ist krass.
Ich glaube, mit monatlich.
Von 40 auf 80 und das monatlich. Das
ja, weiß ich nicht. Da ist es zu hoch. Sind 400.000, ja, keine Ahnung.
Also ich, 800.000. In Amerika ist alles
ja,
möglich.
Ja, keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Reiche ich nach. Und das Gehalt ist für die Vertragslaufzeit garantiert. Das muss garantiert sein. Also wenn Frauen beispielsweise schwanger werden und sie haben einen Vertrag, dann kriegen sie das Geld weiter. Haben wir eine starke Spielergewerkschaft.
Das Drafting, das ist vor allem, finde ich, auch ja, der spannende auch Aspekt.
Interessant.
Also, dass sie nicht einfach so zu jedem Zeitpunkt gegen ihren Willen quasi zum anderen Verein transferiert werden können.
Willst du das mal kurz erklären, was das System Drafting
genau, also das ist ja in den USA, ich bin jetzt auch keine Expertin bei dem Gebiet, aber so in den USA ist ja ein etabliertes System, dass die Spieler und Spielerinnen, gerade so im Basketball kennt man das, glaube ich, häufig, ne, dass die einfach auch während der Saison zu anderen Vereinen transferiert werden können, ohne dass es jetzt einen konkreten Grund dafür geben muss. Und es gibt, glaube ich, so ein paar Fälle, wo die Spielergewerkschaften, die haben ja keine Tarifverträge, die haben ja so, das ist ja anders geregelt als in Deutschland, ne? Die haben ja so Spielergewerkschaften, die quasi der Gegenpart sind zu diesen Vereinen und Verbänden, so der starke Gegenpart. Und genau, und in diesen Tarifverträgen, es gibt da so ein paar Ausnahmen, wo dann schon das Drafting nicht einfach so geht, aber im Basketball zum Beispiel geht das so, und da musst du auch keinen Grund, dann gibt es immer mal wieder so Fälle, wo dann jetzt zum Beispiel gab es eine Basketballerin, die dann auch geklagt hat, weil sie meinte, sie sei wegen ihrer Schwangerschaft transferiert worden zu einem Verein. Das ist natürlich total schwer zu beweisen, eben weil man dafür keinen konkreten Grund braucht, aber das finde ich im Fußball halt so bemerkenswert, das ist ja schon irgendwie ein Stück Ermächtigung von den Spielerinnen und ihren Gewerkschaften, dass sie das jetzt nicht mehr mit sich machen lassen
müssen. Ja, voll gut. Also eine andere Art von Emanzipation von solchen Systemen und so. Also es ist halt
das
richtig.
Das erste, also in den USA findet Drafting quasi überall statt.
Genau, in allen Sportarten.
Die Frauen sind die ersten, die das durchbrochen haben.
Ja.
Und ganz klar, also ich sag mal, wenn so eine Familienplanung ansteht, dann willst du das Kind nicht. Also sag mal, irgendwann ist das Kind dann da und du kannst deinen Fußball weiter betreiben, aber dann willst du natürlich nicht von deinen Großeltern oder von den Großeltern des Kindes das wegreißen und die müssen alle hinfahren und so weiter. Also ich finde es richtig gut, es hat mir sehr gut gefallen, die Meldung.
Ich finde es nicht nur fürs So-Familienleben, weil man ein Kind hat oder so, sondern ich weiß nicht, wenn man eine Weile in einem Verein spielt oder so und sich dann da vielleicht auch wohlfühlt, dass man einfach so weggepickt werden kann von anderen Vereinen.
Wenn meine Frau $48.000 im Monat verdienen würde, würde ich mitkommen.
Ja, aber vielleicht möchtest du dann nicht, also wenn jetzt zum Beispiel die Mannschaft, gegen die unsere Männer dann an dem Wochenende spielen, ne, wo die Frauen gegen Nürnberg spielen und jetzt im DFB-Pokal, wenn die jetzt kommen würden und sagen würden, du bist es jetzt aber, und dann bist du es halt auch, und dann kannst du dich dann gegen nicht wehren, dann hättest du vielleicht schon was dagegen.
Also das ist
richtig.
Also
ich sag jetzt mal so, da könnte auch die Kohle wehen. So.
Ja, da hast du natürlich absolut recht. Also ich finde schon, dass Menschen selbstbestimmt sein sollten in ihrem Leben.
Genau. Und dass man sich, also dass die sich bisher nicht dagegen wehren konnten. Also ich weiß noch, als mir das irgendwann mal aufgegangen ist, dass es halt da quasi in allen Sportarten so ist, dass sie einfach so, dass dann gesagt wird, nee, also dann bist du dann da und da und ziehst halt vielleicht ans andere Ende der USA und so. Und dann so, bitte was? Also es ist ja da auch kein Katzensprung oder das so, stimmt, den die da vollziehen. Und ja, die haben da null Mitspracherecht. Und wenn das jetzt anders ist, ist das natürlich grandios.
Mainz hat jedenfalls den Vorteil, dass es in der Nähe von Frankfurt ist, obwohl es nicht im gleichen Bundesland ist.
Man kann quasi mit der S-Bahn hinfahren.
Und man relativ schnell mit dem ICE in Frankfurt ist, auch wenn er gerade über Wolfsburg, Braunschweig und über die Dörfer sozusagen.
Magdeburg.
Nee, Magdeburg nicht.
Auf der Rückfahrt.
Komme ich noch zu. Jedenfalls hatte die Bezugsgruppe, mit der ich gereist bin, gesagt, oh, wir sind in einer Gruppe und du kostet nur 10 Euro pro Person mehr, erster Klasse zu nehmen. Nehmen wir erster Klasse. Die Reisenden, die auch erster Klasse gebucht haben, waren nicht so amüsiert. Genauso wie wir nicht, weil da keine Toiletten gab. Die waren alle abgeriegelt. Den Gag wollte ich machen. Nee, wir haben ganz leise Musik gehört, die war furchtbar teilweise, die war teilweise auch gut, aber es war wie immer, wie Tradition hat, dass jeder sein Zeug drauf machen konnte. Und ja, auch die Münchner Freiheit war dabei. In Frankfurt angekommen hatte Mara einen hervorragenden Plan, wie wir umsteigen, und der hat auch geklappt. Wir mussten aber trotzdem Bahnsteig wechseln, aber es hat alles geklappt. Wir haben auf eine Viertelstunde hochgepeitscht, weil wir nicht in Frankfurt Süd, sondern Frankfurt Flughafen umgestiegen. Wir sind oder verwechselt. Kann sein, es war ja auch Alkohol da im Spiel. Und in Mainz angekommen, haben wir uns noch ein Bier in so einer schattigen Gasse genommen. Der Kellner war auch gut, also der hat sofort alles gebracht und ja, Sammelbestellung, sammelbezahlt, konnten wir dann mit dem Shuttle zum Stadion, und dann läufst du eben deine 1,5 Kilometer durch das Tal des Todes, und da waren auch 35 Grad. Mhm. Oh, und vom Shuttle, muss man sich vorstellen, bis zu dieser Mewa Arena, also das ist ja nun weit draußen von Mainz, und Mainz ist schon nicht groß, da ist kein Baum, da ist
nur plattes Feld rundum.
Ja, da ist ein bisschen Gras und ansonsten eine asphaltierte Straße, auf der alle laufen. Und wirklich, ich war so froh am Stadion angekommen. Ich habe mich erstmal in den Schatten gestellt vom Stadion, ja, um mal ein bisschen wieder runterzukühlen. Also waren bestimmt 50, 55 Grad.
Hatten da noch Leute Kreislaufprobleme oder so?
Es standen wenn das schon so Leute weit da, die Getränke da verkauft haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich habe da auch nicht gekauft, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es lange kühl bleibt, wenn man da sich hinstellt, aber mit denen hatte ich echt Bedauern, aber auch keine Zeit, die so richtig lange zu bedauern, weil ich wollte so schnell wie möglich aus dieser Sonne raus. Und ich habe mir schon gedacht, als ich letzte Mal in Mainz war, war es genauso. Also war genauso warm und da war es 0-0. Das heißt also, meine Erwartungen waren auch genauso. Hoffentlich kriegen wir wenigstens einen Punkt.
Ich dachte, wir kriegen richtig auf den Sack.
Echt?
Warum? Ich hatte kein gutes Gefühl.
Ihr habt Greifswald noch im Kopf gehabt, ne?
Ja, und vielleicht auch die letzte Saison und alles. Und natürlich sind wir letzte Saison gegen Mainz total gut gestartet. Ja, aber das war auch
nur, weil sie zwei Elfmeter verschossen haben.
Ja, ja. Genau, so. Weil Ajok die Elfmeter damals nicht getroffen hat. Aber ich hatte irgendwie, war mir nicht so, ja.
Greifswald war einfach ein Trauerspiel.
Nein.
Doch.
Nein.
Haben wir sind weiter. Das Ergebnis zählt.
Am Ende musst du im Pokal funktionieren. Ja, Greifswald hat das Spiel des Jahres gehabt, und ich will aber nicht nochmal gleich sagen wie vorige Woche. 1-0 im Pokal ist weiter. Ja, da hat sich Mainz zum Beispiel, die hatten auch einen ähnlich starken Gegner wie wir Greifswald, die mussten 120 Minuten laufen. Ja, oder nicht, doch 120 Minuten, aber haben nicht immer Elfmeterschießen, sondern haben das vorher gemacht. Das ist einfach klein gegen groß, und du hast die schlechteren Karten als Favoriten. Das ist einfach so. Und das würde ich nicht überbewerten. Und ich finde ja, also wir haben ja bei der Aufstellung, muss ich mal sagen, war ja eigentlich die gleiche Aufstellung wie vorher ja bei uns, außer dass Jordan dazugekommen ist.
Ja. Ich war total erstaunt.
Ich auch.
Also ich war erstaunt, dass wir drei Mittelfeldspieler hatten. So, ach weil so, das,
ja, wir spielen jetzt ein 3-3-4.
Weil 4-3. Eigentlich Bo Svensson ja eher so, ne, zwei Mittelfeldspieler und so, also, dass das sein System ist. Er hat es ja dann in der Pressekonferenz auch erklärt danach, warum er das gemacht hat, dass er ein anderes Anlaufverhalten gerade gegen Mainz haben wollte und so. Und aber das hat mich als erstes so, da dachte ich so, hä?
3-3-4.
Also, das sind wieder drei im Mittelfeld, 2-8.
Oder 3-3-2-2, weiß ich nicht. Wie sagt man?
Es waren.
Es standen 11 Spieler auf dem Feld.
Genau, aber es, ne, mit zwei Achtern, also mit zwei richtigen Achtern zu spielen und so, also das hat mich erstaunt. und dass also quasi bis auf den Rückkehrer Jordan gar niemand der dazugekommen ist, in der Startelf stand. So. Mhm. Und dass Vertessen nicht in der Startelf stand, hat mich auch total erstaunt.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Im Stadion bei den Frauen zeigte mir jemand die Aufstellung. Da habe ich gesagt, oh scheiße, der Drama, 10. Akt. Das ist genau das, wie es im letzten Jahr aufgehört hat, geht es jetzt weiter.
Nee, überhaupt gar nicht.
Ja, natürlich, aber in dem Augenblick, wo ich die Aufstellung sehe ich, oh, das ist ja...
Also,
woher soll es kommen? Im letzten Jahr war es, wir wissen, wie es ausgegangen ist, ja, aber jetzt auf einmal hast du die gleiche Aufstellung, bis auf Jordan, der aber auch nicht sich wirklich zum Goalgetter entwickelt hat in
Gladbach. Danke für die Überleitung. Ich hatte auch gedacht, geht so weiter wie vorher, ja, als Chor in der 7. Minute eine gelbe Karte gesehen habe, habe ich gesagt, okay, 14, spätestens 21, spielen wir gegen 10. Mhm. Aber nee, er war anders als vorher, ja. Er hat sich dann nicht mal weiter daneben benommen. Dafür dein schon erwähnter Onisivo, der irgendwie der Meinung war, ich bleib mal überall liegen. Der Schiedsrichter wird schon
irgendwann pfiffen. Ich habe niemanden erwähnt, aber ja.
Du hast gesagt, dass Jordak, nee, wie hast du ihn genannt? Dass er 12 Meter verschossen hat?
Ajorg.
Ajorg.
Das ist ja jemand anderes.
Ach so.
Onisivo ist der Österreicher.
Ajorg ist der Glatzkopf, der große, der Stürmer.
Ach ja, da habe ich verwechselt. Ja, okay, siehst du. Ja.
Na, der hat sich ja immer fallen lassen. Der hat ja bei dem, als es dann vorgenommen zum Freistoß kam, wo er gegen Döki, glaube ich, im Duell gelaufen ist, wo beide.
So weit bist du schon.
Naja, meine, wir sind ja gerade bei, wie heißt er?
Onisivo.
Onisivo, wo beide schieben und Döki kriegt eine gelbe Karte und den Freistoß dagegen. Ich meine, okay, den Freistoß kann man noch geben.
Ich habe die 41. Minute im Kopf, wo der sich einfach im Strafraum fallen lässt und den Schiedsrichter anguckt und haben, was man hat. Also wir hatten nicht Sascha Steh gemeint. Auch ein Vorteil, ja, was man später gelernt hat. Aber Harm Osmas hat wirklich nur den Blick auf den Ball gehabt. Der hat nicht gesehen, was um ihn herum passiert. Also wenn da ein Foul passiert ist und gleichzeitig da irgendein Zweikampf war, dann hat er diesen Foul nicht wahrgenommen und seine Assistenten haben ihn, sagt man Assistenten, haben ihm auch nicht darauf hingewiesen, du, da könnte man auch mal pfeifen. Ja, das war taktisch. Also wenn ihr sagt, bei den Frauen war keine Linie drin, da war eine Linie drin irgendwo, also er hat beide Seiten gleich behandelt, er hat einfach viele Sachen einfach nicht gesehen.
Okay.
Wie gesagt, Amiri hat schon in der ersten Halbzeit angezeigt, dass er uns nicht leiden kann. Das hat Gründe, denke ich mal. Also er wird ja bei
Wie uns hat er das angezeigt?
Nur mit seiner Spielleistung. Also er wollte unbedingt ein Tor machen. Also hast du richtig gemerkt.
Ja, aber Nadim, also Amiri war auch, also ich war todesneidisch, als Mainz den letztes Jahr einfach so bekommen hat für so wenig Kohle.
Den hätten dass wir
der,
nicht gekriegt.
Nee, natürlich, der wäre niemals zu uns gekommen mit der Vorgeschichte. Das ist mir total klar.
Kennst du die Vorgeschichte, Inga?
Erzähl sie gerne nochmal.
Das war beim Spiel gegen Leverkusen damals.
Während Corona-Spiel.
Mhm. Ich war im Stadion. Und also ein richtig komplettes Corona-Spiel.
Cedric Teuchert hatte Tor immer.
Genau.
Das Siegtor nachher zum Schluss. Mhm.
Und da soll, also, da sagte dann Jonathan Tah nach dem Spiel, dass er eine rassistische Äußerung gegenüber oder über Nadim Amiri gehört hätte.
Müssen wir nicht ein bisschen weiter vorne anfangen? Also es gab Trash-Talk auf dem Platz.
Mhm. Ordentlich.
Und Hübner
ordentlich.
Und Amiri kannten sich aus irgendeiner vergangenen Zeit. Mhm.
Florian Hübner damals noch.
Genau. Und haben sich sozusagen getrash-talkt, wie auch immer. Und Jonathan Tah war bei diesem Tor von Cedric Teuchert, das habe ich erwähnt, hat er versucht, Cedric Teuchert zu stören, dass er nicht trifft. War also gefühlte 45 Meter von Amiri und
von Hübner
entfernt. Und meinte dann, ungefragt in die Mikrofone zu sagen, Hübner hätte Amiri rassistisch beleidigt. Und das hat selbst Amiri in Abrede gestellt, also nicht offiziell, aber er hat gesagt, nee, so war es nicht ganz.
Es wurde quasi nie aufgeklärt. Am Ende, es gab, eine sehr, sehr lange, die haben sich sehr lange ausgesprochen in den Katakomben, das weiß ich noch, weil es war nämlich arschkalt und wir durften unseren Posten nicht verlassen, bevor nicht die Spieler alle weg waren und so. Und also um es nochmal zu erwähnen, mir ist in der FFP2-Maske die Atemluft zu Eis geworden an diesem Tag, also an diesem Abend. So, es war so kalt. Es war Winter, es war kalt, ich saß auf der Tribüne, ich durfte mich nicht bewegen und konnte in der Halbzeitpause das Eis aus der FFP2-Maske ausschütteln und so. Und das hat richtig, richtig lange gedauert, diese Aussprache da in den Katakomben. Und es ist ja nie was rausgekommen. Der DFB oder die DFL ist mir auch
Hupe. Die haben ermittelt.
Die haben ermittelt, genau, haben ihn dann, haben nichts rausgefunden, die haben ihn auch, trotzdem die haben sich gesperrt.
Den Ton angehört, ja, also den Original-Stadionton, weil du hast ja
man hat alles Zuschauer gehört.
Gehört, also du, und haben es aber nicht veröffentlicht. Vor wegen Corona,
Es waren kein Zuschauer
und,
da.
Komische Zeiten. Und das sehr Interessante dabei war ja, dass Amiri Tränen in den Augen hatte, logischerweise, aber dass in meinen Augen zumindest eher Jonathan Tah derjenige war, der das ins Rollen gebracht hat, der, wie gesagt, nicht Augenzeuge oder Ohrenzeuge sein konnte in der Hinsicht und trotzdem bei uns beide Spieler immer ausgepfiffen wurden. Also Amiri kann eigentlich nichts dafür, muss ich mal so sagen.
Mhm. Genau.
Aber er bezieht eben dieses Auspfeifen auf sich. Und
ist ja auch so.
Wobei Jonathan Tah ja gesagt, er Amiri wäre rassistisch beleidigt worden. Und erst im Nachhinein hat er gesagt, er hat es nur gehört, dass er beleidigt
worden
hätte
sein soll.
Genau. Das kam ja erst später raus, aber in den Interviews mit den nach den Spielen war er halt der Meinung, Amiri wurde rassistisch beleidigt. Da stand dieser Fakt.
Und seitdem
dieser Fakt werden, stimmte einfach nicht.
Und seitdem, also es konnte zumindest nicht bewiesen werden. Ja. Und Hübi wurde trotzdem gesperrt für 2 oder 3 Spiele irgendwie so. Und seitdem werden diese beiden Spieler von unserer Kurve gnadenlos ausgepfiffen.
Muss man gut finden oder auch
wobei
nicht.
Wobei die Strafe für Hüben, da, wenn er nichts gemacht hat, war härter, weil als er bei Nürnberg unterschreiben wollte, musste er sein gesamtes Umfeld ausleuchten lassen, ob er nicht doch ein Rassist ist, weil das bleibt eben hängen. Und das nehme ich eben auch dem Kollegen Tah auch irgendwo übel. Man haut nicht irgendwas raus, ohne dass man es weiß. Also wenn es so gewesen ist und er hat es mitgekriegt, dann muss er das auch melden, dann ist es auch okay. Aber wenn das nicht gewesen ist, so eine Verdächtigung in den Raum zu stellen, beendet Karrieren.
Das wird man einfach nicht mehr los. Das wird jedes Mal, wird es wieder rausgeholt und das ist einfach total schwer.
Und hat Hübi selbst nicht eine...
Ja, aber das hat ja nichts zu heißen. Nee. Also das ist kein... Nee, das wurde ja immer als Grund genommen, dass es gar nicht sein kann, dass er rassistische Äußerungen, und das ist einfach totaler Bullshit. Ja. Also so, das kann man niemals als Argument also heranführen.
Ich bin auch verheiratet und könnte mich trotzdem frauenfreundlich äußern. Also das ist Quatsch. Wo fangen wir da an? Also ja, ich habe meinen Dönerverkäufer noch nie beleidigt. Jetzt kann ich alle anderen vollflauen, weil ich bin ja per se dann kein Ausländerfeind.
Ja, also es ist, das kann man nicht, also, aber wie gesagt, also das war damals die Geschichte, deshalb wird Nadim Amiri immer noch ausgepfiffen, obwohl, ja, ich weiß, also es ist halt nichts rausgekommen, aber er hat es halt, also er hat es ja vielleicht auch nicht so entkräftigt, das könnte man ihm ja vielleicht auch noch vorwerfen, dass es halt zu keiner Strafe gekommen ist oder irgendwas, also man weiß es einfach nicht. So, das ist, bleibt da in diesen Katakomben.
Klingt sehr diffus, ja.
Und damit lassen wir das jetzt auch. Jetzt haben wir das erklärt. Denn was du erzählt hast, Ralf, in der 52. Minute war, also eigentlich schieben sie sich gegenseitig nur so ein bisschen. So habe ich das auch gesehen im Stadion. Wir hatten zwar ein paar Fahnen, aber nicht große.
Hattest du freie Sicht quasi?
Fast. Also hatte ein kleiner Junge, hatte eine Fahne in der Hand bekommen und stand dann so vor mir. Und ich habe ihm dann gesagt, wenn du richtig mit dieser Fahne gesehen werden willst, musst du ein Stück hochgehen. Dann sieht man dich überall hier. Das hat er auch gemacht und dann stand er nicht
so
mehr
gemein.
Vor mir. Wieso? Das war doch so. Man hat seine Fahne viel besser sehen können. Und wir müssen beim letzten Mainz-Spiel auch später gespielt haben. Wahrscheinlich auf dem Sonntag, keine Ahnung. Weil war weiß ich nicht, wegen Europa League oder keine Ahnung. Jedenfalls hat die Sonne nicht auf dem Gästeblock so gestanden, also unten schon, aber es war diesmal nicht so erdrückend in dem Block. Also man hat gut gesehen und man hat, sag mal, Getränke waren, oh okay, die hatten, weiß ich, oben noch ein Getränkestand. Man musste also nicht wieder in den ganzen Treppen runter, man steht ja auswärts im Stehblock erwartungsgemäß ziemlich weit oben, weil man was sehen will. Und ja, also die Getränkeversorgung war echt gut. Und ja, dann gab es einen Freistoß und den hat der Miri, ja, hat er schön versenkt, sag ich mal. Das war,
oh, super, das war kann man so lehrbuchhaft, wie man so einen Freistoß über den Mauer zirkelt.
Aber was ich sehr interessant fand, bevor ich gleich zum Ausgleich kam, das war Mainz einzige Aktion bis dahin. Also ja, sie hatten
es war ganz am Anfang, genau.
Ja, sie hatten
gab's einen Kopfball und weiß ich nicht.
Ja, von Lee. Mhm. Aber ich sag mal nicht was, also danach war noch ein bisschen was gefährlich, wo Freddy auch mal eingreifen musste, aber bis dahin war die erste zwingende Aktion und die war eigentlich auch noch von Harm Osmars eingeleitet. Ja.
Also einen Freistoß kann man geben. Eine gelbe Karte war es bei weitem.
Findest du? Ich finde nicht mal, dass man einen Freistoß geben kann.
Naja, sie schieben beide und er war halt als Verteidiger, ja, er schiebt halt auch. Meinen letzten Endes hat er ihn in der Bewegung behindert. Kann man geben, aber eine gelbe Karte war es definitiv nicht.
Wir hatten relativ Glück. Ich habe Spieler an diesem Wochenende, wo ich gesagt habe, was sieht der Schiedsrichter, was sieht der VAR eigentlich da? Aber ein anderes Thema. Da waren wir nicht so betroffen. 1-1, würdet ihr einen anderen erzählen? Ansonsten erzähle ich es.
Nö. Also wir sind ja jetzt schon in der zweiten Halbzeit. Und davor gab es ja Wechsel, die sind ja wichtig.
Ach so,
oder?
Okay, dann mach du es.
Oder?
Kann man
also, weil das Tor wurde ja von jemandem erzielt, der vorher nicht auf dem Feld stand.
Druckfehler.
Was hast du denn geschrieben?
Ich habe 72. Minute Haberer schreiben wollen und habe aber den Klammern gesetzt, aber die Klammer habe ich als 8 geschrieben. Also hier steht 872. Minute.
Also es kam...
Hat sich bei der Hitze so lang angefühlt.
Es gab bis dahin 2 gelbe Karten gegen Union für Toussaint und Duki und eine für die, was du erwähnt hast, für Chor gleich am Anfang. Dann war Halbzeitpause.
Für Toussaint zu Recht, glaube ich.
Ja, ich glaube, ja, aber er hatte keine andere Chance. Er musste dahin gehen, die anderen sind nicht hingegangen. Genau. Und er ist dann der gewesen, der sich quasi geopfert hat. Und das war total klar, dass es dafür eine gelbe Karte gibt. Da war Halbzeitpause, dann hat Amiri das 1-0 geschossen. Und dann kam Vertessen für Toussaint. Kurz danach kam...
Übrigens, der nicht wechseln wird. Da habe ich Scheiße erzählt.
kurz danach, also das war ein einzelner Wechsel und dann gab es einen Dreierwechsel. Haberer für Trimmel, Benesch für Schäfer und Skarke für Hollerbach.
Dein Adoptivsohn.
Er hat mir,
es war aber kein glückliches Spiel von ihm.
Also, er hat sich mehrfach ins Aus getrippelt, so
ja. Einmal hat er den Ball ja richtig ins Ausgehen lassen, aber hat sich auch sehr ärgert drüber. Nein, er war aktiv, aber irgendwie so hat er nicht den Fluss zum Spiel gefunden. Irgendwie war halt nicht seins.
Aber das war insgesamt, war ja dieser Fluss, also auch Schäfer hatte da einfach Pech, ne? Im Mittelfeld, wenn du da die Bälle verteilen möchtest, wenn sich niemand anbietet. Also ich nehme dir den Ball jetzt ab. Ja, aber niemand hat, also und dann wussten die Mittelfeldspieler ganz oft überhaupt nicht, wohin mit dem Ball, wie... Freddy stand auch irgendwie einmal da ewig mit dem Ball in der Hand und so.
Ah,
also so
Stichwort, genau.
Und es also gibt es waren eine
6-Sekunden-Regel.
Und also es waren ganz oft, dass sich niemand angeboten hat, um eine Anspielstation, um jemanden zu entlasten und so. Und darunter musste auch Andrasch leiden, aber auch wenn er auch sonst insgesamt kein glückliches Spiel hatte oder so.
In der 22. Minute hat er mit vollem Risiko versucht zu schießen und hat den Ball irgendwie sehr, sehr überhaupt gar nicht so richtig getroffen. Aber in der 28. Minute, genau, das ist das Stichwort. Das war ja zu lesen von allen Leuten, dass die Schiedsrichter darauf achten sollen, dass die Torwarte maximal 6 Sekunden den Ball in der Hand haben sollten. Gilt für denen nicht. Die können auch 18 Sekunden, 20 Sekunden den Ball halten. Das zählt nur, weiß ich nicht.
Also, in dem Spiel hat es
ja, aber ich habe wirklich gedacht in dem Moment, ach du Scheiße, jetzt gibt es indirekten Freistoß.
Ja. Naja, und dann kriegst du, also
fängst du dir für... Also Harm Osmas hat wahrscheinlich die Mail nicht gekriegt. Mhm. Oder im Spam-Ordner oder
das Memo ist nicht angekommen.
Mhm. Ja.
Ja, und ja. Damit waren die Personen auf dem Feld?
Nein, nicht ganz, weil Gosens war schon von Anfang an auf dem Platz. Der hat ja den Ball, sag mal, an der Seite erst zu Tim Skarke gebracht.
Aber, genau, aber was Tim Skarke dann gemacht hat, das war schon... Er hat sich so schön zu, also fallen lassen. Ach es so, war ein, okay. Insgesamt ein total cooler Angriff.
Aber der Ball sah sehr einfach aus, den er dann...
Ja, aber es war also richtig, richtig schön.
Und Laszlo hat...
Schnörkellos.
Nee, na, schnörkellos nicht. Er hat die Tuschelkreisel angetäuscht.
Und, aber warum? Weil er wollte nämlich, also ist er sonst, ne, ist er sein linker Fuß, der starke Fuß. Und dann hat er gesagt so, ah, alle warten darauf, dass ich jetzt mit dem linken Fuß schieße. Da drehe ich mich noch einmal und dann zeige ich euch mal, wie gut mein Rechter ist.
Hm.
So.
Ja, dann stand es 1-1 und wir haben uns sehr gefreut. Wirklich sehr gefreut. Und gute 10 Minuten später, na 8 Minuten später, haben wir uns dann nicht mehr gefreut, sondern richtig Sorgen gemacht, weil Vogt im Strafraum lag und es war genau auf unserer Seite. Also ich weiß nicht, warum die so umgespielt haben, aber du hast einfach nur gesehen, dass er sehr viel Schmerzen hat und du wusstest nicht, was passiert ist. Der Trainer hat uns ja dann entwarnt irgendwann, dass es doch nicht so schlimm war. Aber ich habe wirklich gedacht, so Knöchelbruch, irgendwas. Mhm. Weil er konnte ja auch nicht alleine laufen.
Das sah richtig schlimm aus. Schauen wir mal, wie lange ihn das außer Gefecht setzt.
Und aber dann kam ja Entwarnung mehr oder weniger, oder?
Ja, aber weißt ja trotzdem nicht,
wie... In dem Moment weißt du das nicht und denkst dir, okay, Zentralen haben wir nicht mehr. Ich hab dann zu Jens so gesagt, naja, dann wechseln wir jetzt Robin Knoche ein, ist ja kein Problem. Ja, aber schade. Wird schwer. Und dann kam jemand, wo ich dachte, der spielt seitwärts und querfeld. Nein, einmal musste ich den bringen. Ja, und hat das eigentlich ganz gut gemacht, also muss ich sagen. Also der hat sich da gut drin gefunden und kann das scheinbar auch.
Aber also... Richtig, Entwarnung, also es ist jetzt nichts ganz Schlimmes, aber ich glaube nicht, dass...
die halbe Hinrunde
genau,
aus.
Genau, also wir werden es sehen. Man weiß ja, bei Union kriegt man ja sowieso nie irgendwelche
Gott
Ansagen.
Gott sei Dank.
Was
ich möchte auch nicht, dass die BVG mitteilt, dass der Kollege jetzt 6 Wochen ausfällt, weil er mit dem Finger in der Nase gepubelt hat und sich dabei den kleinen Finger verrenkt hat oder keine Ahnung. Ja,
Entschuldigung. Hoffen wir das Beste.
Dann gab es noch auf beiden Seiten Chancen und dann war es eigentlich so für mich.
Gosens hat sich noch in der letzten Sekunde noch eine gelbe Karte abgeholt.
Ja, okay. Aber war seine erste.
Aber der war richtig gut.
Er hat ja auch aus 16 Metern dann nochmal geschossen und Laszlo hat den irgendwie so ein bisschen abgefälscht und dann ging, also das wäre natürlich der Punkt auf dem I gewesen. PK habe ich gesehen. Die Stimmen der Spieler konnte ich nicht sehen, weil mein AFTV-Abo streikt. Das will ich bloß mal erwähnen.
Bei mir
und
auch.
Und ich jetzt schon 2 E-Mails an Union geschrieben habe, eigentlich 3, weil einmal auf ihrer Webseite und einmal noch direkt an die Kontaktseite 2 Stück. Und sie antworten nicht. Liebe Medienabteilung, Sie Susi, antworten nicht.
Susi hat mir das gestern auch erzählt, sie hat das gleiche Problem. Ich habe jetzt quasi auch mein Abo wieder verlängern wollen und werde jedes Mal, wenn ich dann, und ich habe auch die Mail gekriegt, dass das Abo da ist.
Ich habe es genau so gemacht.
So, und dass das Abo da ist, wollte mir dann die Videos angucken, ne? Also Stimmen nach dem Spiel. Du kannst gerne ein Abo abschließen.
Du darfst immer ein Abo abschließen.
Ja, deshalb, ich habe es dann nicht versucht, weil ich dachte, nee, ihr wollt mich doch...
Ja, also ich habe es sogar so weit getrieben,
dass du für Irina ja noch, noch ein Abo abgeschlossen hast.
Habe ich letztes Mal schon erzählt?
Ja.
Okay. Das hat mir aber eine Bekannte auch geschildert, dass da irgendwie so ein Fehler irgendwie ist, dass du immer darauf hingewiesen wirst, ein neues Abo abzuschließen. Wenn du es dann probieren willst, komm, du hast schon ein Abo. Mhm.
Da ist gerade...
der Fehlertöpfe.
Irgendwas.
Dann erzähl mal, was die Spieler gesagt haben.
Weißt ich auch, weiß es, ich kann es okay. ja nicht sehen, weil ich habe ja auch kein, also ich habe ein Abo, aber keins.
Also ich habe die Interviews bei nach der Sportschau geguckt, weil habe kein Abo, weder bei Sky, noch bei DAZN, noch bei unserem Haus- und TV-Center, AFTV. Weiß nicht.
Also AFTV kann man machen.
Ja, kann man sicherlich machen.
Ja, aber die bei Sky kannst du ja dann auch nicht mehr nachgucken. Entweder du siehst die direkt nach dem Spiel. Das ist ja immer total bescheuert.
Könnte man das machen. Also da kann man nächsten Freitag sozusagen dann die ganze Woche noch dieses Spiel gucken.
Mhm. Aber die Kommentare nach dem Spiel in der Sportschau waren halt faktisch ein Sieg. Also man fühlte sich, man hat gut gespielt, man hat umgesetzt, was der Trainer wollte. Für die Spieler war es ein gelungener Auftakt. Also da war überhaupt nicht zu merken, dass es ja eigentlich ein sehr hart erkämpftes Unentschieden war. Also sie waren sehr zufrieden. Also ich weiß nicht, ob der Inga, ob du in der über Pressekonferenz noch was anderes mitbekommen hast? Nee.
Mhm.
Interessant war ja, dass Bo Henriksson
mit I.
Henriksen? Apropos Sen, ganz vergessen zu erwähnen, dass Christoph Daum und Sven-Göran Eriksen gestorben sind. Rest in Peace. Dass der komplett in Englisch geantwortet hat. Mhm. Ich dachte, das wäre in der Bundesliga nicht erlaubt. Aber scheinbar, scheinbar ist es doch erlaubt, weil er hat ja auch keine Übersetzung gehabt. Das haben die Leute da so hingenommen. Und fand ich interessant, weil ich mich erinnere, dass, sag mal, Pressekonferenzen in der Champions League zumindest
übersetzt wurden.
Immer mit Übersetzer waren. Mhm.
Aber da waren die Pressekonferenzen immer nacheinander. Da waren nie beide Trainer, war immer der eine und dann der andere, oder?
Ja, war immer.
Aber es ist ja trotzdem egal, es wurde ja trotzdem übersetzt. Und ich meine, wenn Bo Henriksen hat er die ganze Zeit auf Englisch geantwortet. Also die kannst du ja einfach gucken, ohne ein Abo zu haben.
Genau, die habe ich bei YouTube gesehen.
Nee, ich habe sie bei AFTV gesehen.
Ach so. Ja, stimmt.
Kann man aber das wurde halt gar nicht übersetzt. So, der hat halt alles auf Englisch erzählt. Und also für mich war es gut verständlich. Mhm. Sie spricht ein ordentliches Englisch, aber es war dann lustig, als Bo Svensson dann gesagt hat, ja, wie Bo gerade gesagt hat, das war so erwartbar und so ist es, wenn zwei Mannschaften, die so ausgerichtet sind wie Mainz und wir, gegeneinander spielen, dann wird es genau so ein Spiel. So.
Genau, und apropos nicht übersetzen, war ja auch, habe ich zumindest gelesen, glaube bei uns in der Zeitung, dass sich beide Bos in Dänisch mehrfach an die Gurgel gegangen sind während des Spiels, dass selbst der, das ist so ein schönes Bild zu sehen bei uns, glaube ich, im Tagesspiegel, dass der Kameramann, der da zwischen den beiden steht, auf seiner Kamera lachen muss.
Die Berliner Zeitung, die Berliner Morgenpost und andere Zeitungen in Berlin. Werbung nicht. Also ich finde gut, dass ihr einen Arbeitgeber habt und ich erwähne die BVG auch, aber nie positiv.
Och, die fährt pünktlich, hat uns pünktlich hergebracht, oder?
Oh, ja.
Mit U-Bahn und Straßenbahn, alles pünktlich, glaube
ich.
Aber beide haben sich da halt Dänisch unterhalten und man will es eigentlich nicht übersetzt haben.
Jedenfalls hatten sie Spaß, haben so beide gesagt.
Genau.
Und wir haben vermieden, Bobo-Spiel zu sagen.
Ja, also aber diese ganzen Bo-Anspielungen gab es ja in Tachisagt.
Ja, das war schön.
Und die waren wirklich toll. Also die ganzen, alle Wortspiele, die einem mit, also von DJ Bobo über statt Duell Boel. Und also es war wirklich ganz grandios. Ich hatte, also wie ihm da jedes Mal noch immer noch mehr einfällt, das war jetzt ganz schön. Ich habe sehr gelacht, als ich es gesehen habe.
Ja. Ich werde übermorgen mal nachfragen, ob er sich da verraten hat.
Gab es denn eigentlich auch ein Erste-Klasse-Ticket zurück?
Natürlich gab es ein Erste-Klasse-Ticket zurück. Und natürlich haben wir sogar alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ja.
Und dann?
Und kurz vor Wolfsburg, also wir haben versucht an jedem, also die halten wirklich an jedem Bahnsteig qua ihrer Pflicht irgendwie allen Bundesländern zu sagen, sie haben jetzt auch einen ICE-Anschluss. Und wir haben das ausgenutzt, an jedem Bahnsteig auch individuell zu rauchen. Also ich nicht an jedem, Carsten schon an jedem. Und irgendwann fahren wir so kurz vor Wolfsburg, sagt die Inna, das riecht aber nach Rauch. Ich sage, hier wird keiner rauchen. Also wir halten da überall. Nee, das riecht anders nach Rauch, nicht nach Zigarettenrauch. Das riecht irgendwie nach Rauch. Naja, okay. Keine Sorgen gemacht. Naja, oder vielleicht doch. Vielleicht ist ja was mit dem Zug, aber vielleicht auch nicht. Und dann haben wir, Wolfsburg haben wir doch nochmal genutzt, weil danach war nicht mehr so viel. Wir haben zwar einen Ständer gehalten, aber da wussten wir, da wird nicht lange gehalten. Und stehen da auf dem Bahnsteig und rauchen schnell. Und mit EMA springt die Anzeige auf, fährt in 20 Minuten. Okay, fährt in 20 Minuten. Naja, dann sind alle rausgekommen rauchen, weil dann hast du ja auch Zeit. Und gleichzeitig hat der Zugmensch da, der Zugbegleiter dann auch angesagt, dass vorausfahrender Zug Probleme hat und wir bleiben hier erstmal stehen und entscheiden dann, was passiert. Und nach 5 Minuten ging es weiter. Also nicht die 20 Minuten gewartet, sondern
okay.
Jetzt doch. Und dann sind wir in Richtung Ständer gefahren und waren noch dann 10 Minuten später, also 10 Minuten später als geplant, in Ständer. Und anstatt da nochmal eine Viertelstunde zu warten, hat die Leitstelle der Bahn entschieden, nein, wir leiten jetzt um, weil der vorausfahrende Zug Tatsache ein technisches Problem hat, wie wir es schon errochen. Und dann sind wir nach Magdeburg
zurückgefahren. Der Geruch war von dem vorangehenden Zug, okay.
Nach Magdeburg.
Nach Magdeburg, von Ständer nach Magdeburg. Und von Magdeburg dann drehend irgendwie über Gentin auf der Regionalbahnstrecke, wo du nicht schneller fahren als darfst als 100 km/h. Wir waren statt 0:47 um 2:25 im Hauptbahnhof. Also 100 Minuten später, war fantastisch. Und ich habe den einzigen Berliner Taxifahrer auf dieser Welt, in ganz Berlin, gehabt, auf dem Fahrt vom Hauptbahnhof hierher, der auf einer 5. Strecke 45 fährt.
Okay, ich dachte...
Also wir haben an jeder Ampel angehalten, weil er mit seinen Kollegen nicht mitgekommen sind. Die sind an uns vorbei. Und er hat sich nicht beirren lassen und hatte auch...
Hast du ihn gefragt, warum?
Schon beim Einsteigen habe ich gemerkt, dass ich ihn nicht fragen brauche.
Also.
Weil er hat dann "Weißen Sie ja weg" in sein Handy gesprochen, weil er nur das nachgeplaudert hat, was ich ihm gesagt habe. Er wusste wohl nicht und dann hat er irgendeine Adresse gefunden und ich sage, also es war woanders und ich habe gesagt, pass auf, wir fahren jetzt hier runter und ich sage immer an, wo. Und das hat er akzeptiert und dann wir sind hier angekommen und ich bin auch noch ein Stück gelaufen, weil ich gedacht habe, nee, ich mach's nicht zu kompliziert bis vor der Haustür. Der findet nie wieder nach Hause. Das war schön. Dann habe ich meine Frau geweckt, wie sie gesagt hat. Sie hat mir vorher gesagt, ich soll sie wecken. Und dann war der Sonntag quasi. Steffi hat gesagt, war beim Podcast, dass sie zu oft quasi sagt. Ich sage ganz schön häufig. Ist mir gerade eben aufgefallen. War der Sonntag sozusagen eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, so richtig. Und David hatte auch noch Geburtstag, also der wird sich nicht besonders gefreut haben.
War nicht so ein schönes Geburtstagsgeschenk von der Bahn.
Nee.
Aber,
die Toiletten funktionierten.
Sehr schön. Ihr habt ja auch alle ein bisschen geschnuppelt, habe ich gesehen.
Die Fotos waren schön.
Ja, musste aber sag mal, ich bin um 4 aufgestanden. Es war dann 2.
Ja, ja das ist ein richtig fertig. Langer Tag.
Und
fast 24 Stunden.
Die Metropa-Anstellte hat auch festgestellt, dass sie kein Bier mehr rausgeben will, weil die Unioner ihnen zu feierlich waren. Also sie sind mit der Szene mitgefahren und die haben sich alle benommen. Also ich fand ja nicht wirklich, war völlig entspannt. Also ein paar Leute, also eben haben sie die Bahnpolizei geholt, aber nee, nur die Sicherheit. Nee, stimmt nicht, die Bahnpolizei war auf dem Hinweg.
Ihr seid beide Male mit der Szene gefahren, oder?
Nee, haben sie nicht wegen uns geholt, sondern wegen irgendeiner anderen. Also
okay, aber ihr seid beide, beide Richtungen seid ihr mit der Szene gefahren. Das hat uns ja einer erzählt, auch als wir bei der FUMA waren, dass es wahrscheinlich dieselben Verbindungen sind, die Szene nimmt.
Aber wie gesagt, ich musste nur Fragen beantworten, die ich euch noch offline erzähle. Ansonsten ging es eigentlich. Also, ja. Aber es war schön, mal wieder auswärts zu fahren. Es war wirklich, also ich habe es so vermisst. Macht einfach Spaß.
Ja, nach Gladbach komme ich mit. Diesmal war es leider...
Da bin ich im Urlaub.
Ja, ich weiß, aber ich freue mich auch schon wieder sehr, auswärts zu fahren. Ich war echt traurig, dass ich jetzt nicht mit nach Mainz konnte und so, aber ich hatte schon eine gebuchte Abendveranstaltung und ja, da ging das vor und dann...
Am 14.09. geht es erstmal nach Halle Saale Südost.
Nee, für mich nicht.
Nee, für mich auch nicht. Also ich, ganz ehrlich, ich würde zu Chemie und Lok gehen. Der Ding heißt Salzburg Nord. Oder...
Fuschel am See.
Ich sag Fucking Nord.
Hm. Ja, ja, ich weiß.
Habe ich schon mal erklärt hier. Der Ding ist nicht... Also die haben ja jetzt auch... Wir können ja kurz drüber reden. Die haben ja jetzt auch, wenn jemand seine Dauerkarte nicht öfter als 5-mal benutzt, also 6-mal muss er sie benutzen, dann verlängert sie sich. Ansonsten wird sie ihm weggenommen, weil sie festgestellt haben, dass Tatsache die Leute dieses Produkt dort in Leipzig nicht annehmen, sondern eigentlich nur Bayern, Dortmund und wir sicher noch zwei andere Mannschaften sehen wollen. Und die gehen dann ins Stadion. Ansonsten haben sie ihre Dauerkarte, die sie wahrscheinlich relativ billig da kriegen, weil es ja Marketing und deswegen sind da so viele Plätze leer. Und dem wollen sie sich jetzt wehren. Und
sie haben sich ja auch noch gegen andere Sachen gewehrt.
Und gleichzeitig haben sie die Ultras irgendwie ausgeschlossen. Und
die haben Ultras, die haben keine Kunden?
Die haben tatsächlich irgendwie Leute, Ultras, ja, die
klingt verrückt, stimmt.
Die haben auf jeden Fall Leute im Stadion, die da Pyro gezündet haben, wo des Öfteren. Und
nee, außerhalb.
Außerhalb.
Es nee, war auf einer Brücke. Es war auf einer Brücke. Zum, auf dem Weg zum Spiel.
Okay, aber ich hab auch gelesen, Euro, ich habe auch gelesen, dass es überhaupt auch um Pyro im Stadion ging und dass sie da Leute erkannt haben und so. Die haben sich halt nicht so maskiert, wie es sonst die Ultras machen und so. Denen wurde dann allen die Dauerkarte entzogen. Ich fand da in den sozialen Medien die Diskussion darüber, also sehr lustig, weil da wurde quasi überhaupt nicht über dieses Konstrukt diskutiert, sondern nur, da haben nur Leute geschrieben, endlich greift mal jemand gegen diese Idioten durch und so. Und dann war ich so, okay, ich mische mich jetzt überhaupt nicht ein, ich habe das jetzt einmal gelesen, mache diesen Artikel wieder zu, gucke mir auch die weiteren Kommentare, also weil es war alles nur Hurra und endlich ein Verein, in Anführungsstrichen, also sie fanden, das ist einer, der sich da durchsetzt und dass man, wenn man dann so liest, so solche Sachen wie, ja, dann kann man ja endlich mal wieder mit Kindern ins Stadion gehen, dann weiß man genau, diese Menschen waren noch niemals alleine oder mit Kindern im Stadion. So, weil, also niemand geht ja mit einem kleinen Kind in die Kurve, wo Pyro gezündet wird, außer er möchte das gerne. So. Also wenn man wirklich zum Fußball geht, dann weiß man ja, wo das passiert. Und wenn man das nicht möchte, dann stellt man sich woanders hin. Also bei uns ist ja auch, ne? Weiß man ja auch, wenn Pyro gezündet wird, wo Pyro gezündet wird.
Also ich war schon bei Musikkonzerten, wo neben mir plötzlich Pyros gezündet wurden, wo ich es nicht erwartet habe. Ist auch nicht passiert.
Ja, also wir sind uns ja da alle total einig und deshalb so.
Ja, hier der Hinweis nochmal, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, trotzdem nicht im Privatumfeld machen. Könnte gefährlich werden.
Boah, das, also grundsätzlich Meinung aushalten, auch deine. Nicht über jedes Stöckchen springen und nicht, ich habe jetzt auch gelesen, dass Hoffenheim Fanproteste macht und die Ultras schweigen wollen. Hat gesagt, seit 5 Jahren, solange wir Bundesliga spielen, machen die das schon. Jetzt ist jetzt erwähnungswert, aber in Wirklichkeit.
Ich habe da wirklich lustige Sachen drüber.
Ja, aber wir müssen darüber wirklich über sowas. Ja, können wir kurz machen. Aber
nee, das machen wir offline, weil das ist es nicht wert, aber es ist lächerlich. Also es ist einfach lächerlich, wenn man sagt, meine 50 Cent dazu, wenn man dahin geht zu diesem auch Konstrukt, wo bloß ein alter weißer Mann gesagt hat, ich hätte gerne einen Fußballverein und sich das die ganze Zeit anguckt, wo es erfolgreich wird und bla bla bla. Und dann jetzt auf einmal sagt, jetzt wollen wir ihn aber raushaben und jetzt wollen wir quasi unseren Club zurückhaben. Dann bin ich da wirklich raus. Also so, das ist so lächerlich, weil niemand würde.
In Wirklichkeit geht es darum, dass jetzt da Wahlen stattfinden, in die ersten Wahlen, seitdem sozusagen
ja,
das kein 50 plus 1 nee, kein, seitdem mit wieder ein 50+1 Verein sein sollte, in Anführungsstrichen. Und der Bürgermeister der Stadt, ein enger Freund von Dietmar, soll Vereinspräsident werden. Und dagegen hat
sich Widerstand
gebildet. Zu Recht, finde ich. Aber wenn es ein ordentlicher geführter Verein ist, dann haben ja die Mitglieder am Ende das Recht, den zu wählen.
Und vor allen Dingen, wenn sie sagen jetzt, sie wollen auf Dietmar Hopp verzichten, ja, ist es ja okay. Aber sie sind ja da nicht hingegangen, kann mir keiner erzählen, als es ein Dorfclub war. Sondern sie sind da erst, also sie sind ja mit dem Fan geworden. So.
Ist, doch. Ja, hast du recht, aber ich habe jetzt nicht deswegen so abwertend geguckt, weil ich dich diskreditieren wollte, sondern eher, weil diese ganzen Ausnahmeregelungen, die da stattfinden in der Bundesliga.
Die sollen sich ihren Verein zurückholen, aber dann sollen sie auch wieder in der Regionalliga spielen.
Die sollen einfach, jeder soll die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben und das ist ganz wichtig. Und ich habe so von so vielen Leuten gehört jetzt in diesem Sommer, endlich ist mal ein anderer Verein als Bayern München Meister geworden. Und dann sage ich, ja, aber Leverkusen hat nicht einen Cent verloren durch Corona. Alle anderen Bundesliga-Vereine, mal mit Ausnahme von Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim, haben richtig Geld verloren und mussten richtig nachschießen, selbst die Bayern. Und dann kannst du natürlich dir auch die Spieler holen. Und dann kommt dann, ja, aber die haben ja auch Spieler verkauft. Ja, wenn ich Spieler habe, die ich verkaufen kann, die ich halten kann und dann irgendwann teuer verkaufen kann, ist super. Ja, sie haben mit Xabi Alonso einen richtig guten Trainer und ja, sie sind zu Recht im letzten Jahr die beste Mannschaft gewesen, aber es ist eben so, wenn ich ein Romy-Turnier spiele und jemand hat per Los bei jedem Spiel schon mal zwei Joker auf der Hand, einfach nur, weil das so bestimmt wurde von den Spielregeln und der gewinnt am Ende des Turniers, dann werde ich ihm nicht gratulieren. Wartet.
Alles gut.
Ja.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Sehr wahrscheinlich.
Schauen wir mal.
Ja.
Und bis dahin, wir sehen uns am Freitag eventuell. Also ich ja.
Bin auch da.
Du bist auch da.
Ich bin nicht da.
Du bist nicht da, okay. Wie gesagt, bis Montag dann. Tschüss.
Tschüss.
Yeah.